Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Menschen, um euch gute Ideen zu geben, wie ihr eure nächste Predigt gestalten könnt. Und auch einfach, weil es uns sehr viel Freude macht, über Bibeltexte zu sprechen miteinander. Und in diesem Kontext ist auch diese Bonusfolge hier für euch im Entstehen. Wir haben nämlich heute keine Grundlage der EKD-Perikopenordnung, sondern wir möchten noch einmal mit euch gemeinsam die Jahreslosung für dieses Jahr 2023 in den Blick nehmen. Und wir, das sind heute Lydia und Nathalie.
Hallöchen, schön, dass ich wieder da sein darf.
Genau, Nathalie und ich haben erst vor kurzem zusammen eine Folge aufgenommen. Da habt ihr uns vielleicht schon zusammen gehört. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nathalie ist Theologin und sehr aktiv im Kontext von Rassismuskritik innerhalb der Kirchen. Und da kamen wir miteinander ins Gespräch bei der letzten Folge und Nathalie hat mir von ihrer Liebe für die diesjährige Jahreslosung beziehungsweise für die Figur der Hagar erzählt. Und deswegen dachten wir, nehmen wir das als Anlass und sprechen heute mit euch nochmal über diese Bibelstelle, über diese Person und genau, über die Jahreslosung generell, weil vielleicht habt ihr jetzt zum Ende des Kirchenjahres neben den ganz klassischen Kasualien, Gottesdiensten, Kirchenjahresfesten einfach auch noch andere Andachten zu gestalten, dann lohnt sich der Blick auf die Jahreslosung. Nathalie, magst du uns einfach gerade nochmal erzählen, wie ist denn die Jahreslosung für dieses Jahr, für die, die sie nicht mehr im Kopf haben?
Genau, also die Jahreslosung ist aus Genesis, Kapitel 16, Vers 13, und da habe ich jetzt auch schon erfahren, nur sozusagen die Hälfte, und es ist Gott, und du bist ein Gott, der mich sieht. Und, oder die, also, die mich sieht, ist so, kann man jetzt nach Bibelübersetzung sehen, wie man das möchte, aber es geht um diesen Aspekt, der auch schon mal für diejenigen, die sich erinnern, beim Kirchentag 2017 in Berlin, auch schon mal die Losung war. Und ja, ich rede unglaublich gerne über das und über Hagar und deswegen freue ich mich, dass ich auch nochmal hier sein darf.
Genau, kurzer Hintergrund, einfach nochmal der Geschichte für die es gerade nicht mehr ganz parat haben. Also wir sind mit Abraham in der ersten Erzelterngeneration sozusagen und Abraham und Sarah bekommen kein Kind gemeinsam und Sarah hat eine Sklavin und die ist auch erstmal namenlos und Sarah denkt sich dann den Plan aus, dass diese Sklavin ein Kind bekommen soll und ja, Hagar wird dazu nicht gefragt, wird wie auch immer von Abraham geschwängert und erwartet ein Kind und daraufhin ändert sich die Dynamik zwischen Sarah und Hagar. Und Sarah ist äußerst herablassend gegenüber Hagar und genau, Hagar, es wird nur so erzählt, Hagar sieht dann eben, dass sie schwanger werden kann und Sarah nicht und hat darin eine andere Dynamik und leidet aber so unter dieser Situation in diesem Hausstand, in dem sie ist, dass sie flieht und selbstbestimmt quasi in die Wüste abhaut, während sie schwanger ist. Und das ist quasi der Kontext, in dem diese Textzeile dann hineinspricht. Also Sarah flieht in die Wüste, was ja zu damaliger Zeit in die Wüste fliehen quasi Todesurteil ist, flieht aus dem Haushalt, in dem sie versorgt wird, Anbindung hat und kommt an diesen Ort, diesen Brunnen in der Wüste und sagt, erlebt dort einen Boten Gottes, eine Botin oder Gott selber, gar nicht so klar eigentlich. Und da entsteht dann diese Zeile, du bist ein Gott, die mich sieht. Genau, soweit der Hintergrund an dieser Story. Nathalie, du hast uns heute verschiedene Gedanken dazu mitgebracht und schon gesagt, dass ganz viele deiner Ideen auf einem Buch beruhen. Hast du Lust, da einfach mal von zu erzählen, was du dabei hast?
Genau, ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Womanist Midrash, A Reintroduction to the Women of the Torah and the Throne, geschrieben von Wilda C. Gaffney, einer schwarzen US-Amerikanerin, sehr wichtig, die sich im womanistischen Kontext befindet, aber auch ganz viel sich mit jüdischen Studien auseinandersetzt, auch, soweit ich weiß, eben mit Anteil hat irgendwie an dezidiert jüdischen Traditionen, sich in diese stellen möchte. Deswegen heißt das auch Midrash. Also Midrash, für diejenigen, die das nicht wissen, ist eine sozusagen rabbinische Schriftkultur, in der versucht wird, eben weil wir in vielen biblischen Geschichten das haben, dass ja einfach sehr viele Fragen offen bleiben, in diese Fragen, in diese Leerstellen so mit reinzuschreiben und zu überlegen, so was könnte da noch irgendwie fehlen und was könnte da sozusagen diese Leerstellen füllen. Und das ist Midrash. Genau, und gerade die dezidierte Perspektive von schwarzen Frauen ist die Womanist-Tradition. Der Begriff geht zurück auf Alice Walker, die das Buch geschrieben hat und vielleicht wurde auch verfilmt, kennen das einige, die Farbe Lila, heißt es, glaube ich, in deutscher Übersetzung, oder Purple. Genau, und ja, das als explizite Analyse ist einfach so, also für den humanistischen Diskurs, der gerade so im auch christlichen sehr groß ist und war, halt auch eine sehr, sag ich mal, prägende Geschichte und ein Anfangspunkt für sehr viele Überlegungen war eben, von Hagar auszudenken.
Und gibt es in diesem Buch oder in den Midrashim, die auch von Wilda da vorgeschlagen werden, auch quasi einen Verweis genau auf diese Stelle, von der wir jetzt ausgehen, also von dem sehenden Gott, von der, die eben Hagar so wahrnimmt, wie sie dort ist und mit all ihrer Geschichte und dem Schmerz?
Ich weiß jetzt, also so ja, es gibt halt ein sehr explizites Kapitel, also so in diesem Buch, das finde ich sehr schön, wird halt jede einzelne, also sozusagen Frauenfigur im Ersten Testament auch nochmal behandelt und dazu gibt es dann jeweils so Kapitel. Und aber die Midrash, also sozusagen das Fortschreiben, bezieht sich in diesem Kapitel eher sozusagen auf das Ende. Also weil das Ende von Hagar wird nicht erzählt und daran schließt genau Gaffney dann auch an und versucht da eine Geschichte auch nochmal zu schreiben, was es halt bedeutet. Also so, weil das endet ja irgendwie damit, also die gehen ja das zweite Mal in die Wüste und leben dann dort, daran anzuschließen und zu versuchen, da nochmal auch parallel zu der Erzelterngeschichte, die wir irgendwie auch haben, was zu erzählen.
Mhm. Genau, also in dieser Stelle spricht dann diese Botin, dieser Bote und schickt Hagar, die schwangere Hagar, ja wirklich zurück quasi in diesen Haushalt, wo sie herkommt. Mhm. Und gibt ihr noch mit den Namen, das Kind soll Ismael heißen, also Gott hört. Das finde ich irgendwie ganz schön, mit diesem Gott sieht und Gott hört und Gott erhört dich darin in diesem Leid. Und Hagar geht zurück zu Sarah und Abraham, bekommt dieses Kind. Und wir wissen, dass viele Jahre später aber auch Sarah nochmal ein Kind bekommt. Wirklich Hagar und Ismael aus dem Haushalt ganz ausgeschlossen werden, verjagt werden in die Wüste und genau, wie du dann sagst, in der Wüste weiterleben. Magst du erzählen, wie es weitergeschrieben wird, wie die Geschichte weitergeht?
Genau, also so, die Geschichte geht weiter damit, dass sozusagen Hagar auch ein, eben ähnlich wie die Erzeltern, ein sehr langes Leben führt und für ihren Sohn Ismael eine Braut sucht und diese Braut dann also so sozusagen sie zurück auch nach Ägypten gehen, wo man ja auch vermutet, dass sozusagen Hagar auch nochmal herkommt, also dass sie als in der Geschichte davor, als auch Abraham und Sarah in Ägypten sind, also so, da gibt's ja dann auch nochmal so eine Erzählung, dass sozusagen Hagar als in irgendeiner Weise mitgegebenes Präsent oder wie auch immer in dieses für sie auch fremde Land gekommen ist. Und dann wird sozusagen dann weiter erzählt, wie Ismael dann diese Frau heiratet und die Kinder bekommen und einfach Hagar sozusagen mit 137 Jahren ihren letzten Atem hat und aber bei ihren, also so zurück in eine Heimat kommt und dort dann begraben wird.
Und eben diese Verheißung, die wir in unserer christlichen Tradition sehr klar irgendwie immer mit Abraham und Sarah verbinden, mit der großen Nachkommenschaft, die eben Hagar genauso erlebt, also dieses große Volk, das entsteht, ne? Also
durch Israel. Ja, und das finde ich halt so spannend, weil genauso wie, also so wie wir kennen diese Verheißung, die so prägnant ist für uns, also so, die ja zum einen Abraham gemacht wird, aber ja auch Sarah, die irgendwann ja anfängt auch zu zweifeln, weil sie so ein hohes Alter erreicht und sagt so, ja, wie jetzt hier Nachkommenschaft, ich bin schon super alt und da ist ja noch nichts passiert, was ist das jetzt hier? Und ja dann auch, so, und das finde ich sehr spannend, ja, sagt so sozusagen ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen möchte. Und wir kennen in dieser Zeit ja auch Geschichten davon, dass sozusagen, wenn das Kind durch ihre Sklavin geboren wurde, ja trotzdem in der Nachkommenschaft auch von Sarah stehen würde. Und dass sie sozusagen das sich als, ich nehme das jetzt irgendwie selbst in die Hand, weil Gott hat mir irgendwie eine Nachkommenschaft versprochen. Ich bin aber super alt und sehe das sozusagen jetzt hier pragmatisch und benutze meine Sklavin sozusagen einfach nur als, als Gefäß dafür, worin dann die Nachkommenschaft heranwachsen könnte. Und ja, das, jetzt habe ich meinen Punkt verloren.
Das ist Hagar und Ismael eben in gleicher Weise so eine Verheißung.
Genau. Genau. Und das ist eben das Spannende, dass eben Hagar dann aber auch in der Wüste diese Verheißung davon bekommt, dass sie gesagt bekommt, aber auch dir, also so deine Nachkommenschaft wird groß sein und eine Verheißung davon, dass es sich um ein großes Volk handeln wird. Und wir ja auch heute sehen, dass sich eben eine unserer Weltreligionen auch auf Hagar und auf Ismael zurückberufen.
Und gerade in der Situation jetzt mit dem Krieg in Israel und im Gazastreifen und der Situation irgendwie diese Gleichzeitigkeit und diese Erinnerung, diese Verheißung an Sarah und Abraham, die gilt weiter. Und gleichzeitig ist da auch diese Verheißung an Hagar mit ihrem Kind und also an Hagar und Abraham und ihr Kind, das große Volk, das da sein wird, ja. Und diese Gleichzeitigkeit, die heute so unaushaltbar im Nahen Osten, also so viel Schwieriges mit sich trägt, uns trotzdem daran zu erinnern, in den Religionen, in den drei großen monotheistischen Religionen, da hat Gott jedem dieser Völker quasi diese Verheißung gemacht.
Genau. Ja, und das ist einfach nochmal auch wichtig, also so finde ich auch wichtig zu betonen, dass halt auch wenn wir in unserer christlichen Tradition natürlich auch eine, sage ich mal, eine Fokussierung auch auf Sarah und Abraham zu haben, dass halt zu gleichem Maße und in dieser, also wie du es benannt hast, in dieser Gleichzeitigkeit ja auch die Verheißung von Hagar steht. Und was ich sehr interessant finde und auch noch nicht sozusagen fertig gedacht habe, ist eben, dass sich in humanistischer Tradition auch auf Hagar so krass berufen wird und davon ausgegangen wird, so ja, wir sind Hagars Töchter. Und das aber in dieser Gleichzeitigkeit, dass es halt einfach eine Weltreligion gibt, die sich ja auch eben genau darauf beruft. Und ja, und das ja auch aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, also gerade für die humanistische Tradition eben der Status von Hagar eben als Versklavte in diesem Haushalt von Sarah und Abraham zu leben und auch das Recht sozusagen an ihrem eigenen Körper in dieser Art und Weise ihr genommen wird und das einfach an sehr viele, dann gerade auch im US-amerikanischen oder zum Beispiel jetzt bei mir in meiner eigenen Familiengeschichte karibischen Hintergrund halt einfach diese Urerfahrung gerade von schwarzen Frauen ist, zum einen diese Versklavung da auch nochmal das Ausnutzen oder das benutzt werden, gerade im sexuellen Kontext. Und ja, das finde ich in dieser Geschichte so so sichtbar und einfach über die Machtdynamiken nachzudenken, weil man könnte ja, also so, es wird ja auch viel, wenn wir irgendwie feministisch lesen, ja auch darüber geredet, in was für einer Situation Sarah ist und wie sie ja auch einfach unterdrückt ist in diesem patriarchalen System. Aber in Hagar ja auch nochmal das, was wir heute Intersektionalität nennen, das so sichtbar wird, dass sie ja nicht nur auf der Linie der sexistischen oder patriarchalen Gewalt dem ausgeliefert ist, sondern dass sie ja auch einfach zu einer Fremden, also so ihr Name bedeutet genau das. Also so das, was wir, also dass Hagar einfach für der Ausländer steht. Also da auch dann noch, also so, und was ich auch sehr interessant finde, was Wilda Gaffney schreibt, dass das dann auch nochmal die maskuline Form ist. Also so dann auch nochmal dieser Aspekt davon, wie ja dann auch nochmal eine gewisse Art von Geschlechtlichkeit und das, was darin vielleicht liegen würde, dann auch nochmal genommen wird, einfach in dieser Namensgebung. Und das aber gerade in dieser Geschichte von Hagar auch die Wichtigkeit von Namen so da ist, weil gleichzeitig ist eben, wenn wir über auch wenn wir über die Jahreslosung nachdenken, ist das ja ein Ausspruch, der im Hebräischen dieses El Roi bezeichnen würde, was ja dieses, ja, Gott, ein Gott, der mich sieht, ein Sehender, also so, ja, auch irgendwie relativ offen zu übersetzen ist. Und Wilda Gaffney stellt halt heraus, dass es sich dabei halt um die einzige Person im Kanon halt handelt, die Gott sozusagen selbst einen aktiven Namen gibt. Und das finde ich so besonders, weil wir haben hier die Sklavin in absoluter Verzweiflungssituation, die ja eigentlich diese Gottheit, die Gottheit ihrer Unterdrücker ist, irgendwie, dann aber sich so diese Beziehung so schnell aufbauen kann, die ein, ja, aber du bist, also so, ich kann dich benennen und ich gebe dir einen Namen, weil ich meine, wir wissen, dass dass Gott sich selbst zeigt und seinen Namen sozusagen preisgibt, ja auch erst sehr viel später passiert und erst bei Mose passiert. Also so davor, ja, dass auch ein namenloser Gott irgendwie ist. Aber diese von Unterdrückung ja, geplagte Frau irgendwie selbst, aber die ja irgendwie auch the gut irgendwie so, ja, ich kann das gar nicht so richtig benennen, also so, was das irgendwie so ganz viel darin liegt, dass sie aber, genau, und dass das auch weitergetragen wird, also so in dieser unserer Tradition, die jetzt ja nicht unbedingt für Hagar sehr viel Liebe oder sehr viel Verständnis aufbringt, aber trotzdem dieser Punkt weitergetragen wird und jetzt ja auch, also so unsere Jahreslosung ist die Losung für einen Kirchentag war, der zum 500. Reformationsjubiläum besteht. Also so, dass das so eine Gleichzeitigkeit ist, die da auch stattfindet, finde ich einfach, ja, das weitet mein Herz.
Und gleichzeitig genau das, wir tun das, aber vor welchem Hintergrund tun wir das, ne? Also wir wählen das als Motto des Kirchentags, wir nehmen das als Jahreslosung, aber wie viel setzen wir uns auseinander mit dieser Figur der Hagar und wie viel passiert dann in einem weißdominierten Kontext, in dem ich mich leider auch in kirchlichen Kreisen viel bewege, wie viel wird dann eben wieder unsichtbar gemacht, ja? An dieser Figur, an dieser Geschichte, an Kontexte, in die diese Figur hineinspricht, ne? Also ganz andere Anknüpfungspunkte und Erfahrungen, also diese reale Erfahrung der Versklavung und dieses körperlichen Ausgeliefertsein irgendwie an Abraham und Sarah ja irgendwie. Also das ist ja auch was leider ganz oft unsichtbar gemacht wird, also was eben gar nicht dem gerecht wird, wie es ja aus einer Womanist-Perspektive irgendwie, was es da alles bereithält so und wie viel mehr da irgendwie in Sarah steckt, als ich es zum Beispiel auch gelernt habe, wirklich, ne? Also mir lange dessen gar nicht so bewusst war und dann ist es irgendwie nett, aber wie krass ist eigentlich auch das, was du sagst, dass sie gibt einen Namen. Also was ist das für eine krasse Beziehung zwischen Hagar und diesem Gott, der irgendwie ja auch wirklich, oder die neu ist für sie, ne? Aus einem anderen Land kommend. Wie viel wäre da auch intertextuell, das finde ich super spannend, ne? Wenn man jetzt irgendwie ans Buch Ruth denkt und an Götter, die da irgendwie und Personen, die da irgendwie in andere Kontexte kommen und also super krass intensiv diese Beziehung und wie gut ihr irgendwie Raum zu geben dieser Person und ihrer Gottesbeziehung und was wir daraus lernen können irgendwie so, ne? Also
ja,
ich habe ja vorhin.
Ja. Und weil du das gerade nochmal so gesagt hattest, und das finde ich halt auch eben spannend, wie es auch im Text dargestellt wird, ist, dass Abraham quasi irgendwie so passiv erscheint in dieser Geschichte. Also so, ja, okay, seine Frau entscheidet jetzt, dass er diese Sklavin zu schwängern hat, damit die Nachkommenschaft gesichert ist. Und er ist so, ja, okay, macht man dann irgendwie. Und danach haben die beiden halt diese Konflikte, also es wird ja einfach immer nur diese Konfliktlinie eigentlich zwischen Hagar und Sarah aufgemacht. Und und da auch nochmal, weil wir eben wissen, dass Sarah ja auch genauso unter den, also so, sie darunter leidet, dass sie ja gerade auch als unfruchtbare Frau in dieser Gesellschaft irgendwie kein Wert, das klingt so hart, aber ja eigentlich auch einfach keinen Wert hat, so, in einer Gesellschaft, die einfach nur darauf aus ist, dass die Aufgabe der Frau ist, diese Nachkommenschaft zu sichern von diesem ja schon wohlhabenden, mächtigen Mann, der Abraham ja auch ist. Und dass dann aber sie auch, also so Hagar, die ja den Status, den Sarah überhaupt nicht hat, den Status, den Sarah ja hat, in dem, dass sie die Frau von diesem Mann ja auch ist und eigene Sklavinnen hat und so weiter. Aber trotzdem ist als Bedrohung, also so die Fähigkeit zu gebären und die Fruchtbarkeit von Hagar ja auch irgendwie gleichzeitig als Chance sieht, aber gleichzeitig, und das wird ja dann im Lauf der Geschichte auch klar, als Bedrohung auch sieht. Und das finde ich also so wirklich diese Hierarchien sich da nochmal anzugucken, und das sehe ich halt für mich persönlich ja eben, was du jetzt auch angesprochen hast, auch sehr oft wenn ich mich jetzt in Kirche oder in feministischen Diskursen irgendwie befinde, ist halt einfach so, ja, es gibt ja diesen Ausspruch auch vom weißen Feminismus und wer halt mit welcher Geschichte gesehen wird. Und dieses, was ich immer wieder irgendwie, was mir so einleuchtend ist, dieses Narrativ davon, dass Frauen ja nicht arbeiten durften. Und das eben im Gegensatz dazu steht, dass ja schwarze Frauen, Women of Color, aber auch arme Frauen einfach immer gearbeitet haben. Mhm. Und immer auch ihren Körper dafür auch geben mussten. Und dass das so aber in dem Narrativ nicht so stattfindet, weil es ist einfach so, ja, uns wurde verboten zu arbeiten und Arbeit ist die absolute Befreiung, so, aber für wen? Und das klingt für mich halt eben da auch nochmal mit.
Und das wiederum ist dann halt auch geil, finde ich, an diesem Text, dass es so dieses, ja, was wird gesehen, ne? Also in einem weißen Feminismus sind halt bestimmte Macht Hierarchien unsichtbar gemacht und werden nicht wahrgenommen oder ne, werden reproduziert. Und da ist dieser Text dann genau quasi, hey, Hagar, ich sehe dich. Oder Hagar, die diese Zusage selber macht. Also nicht mehr nur als Zuspruch Gottes, sondern Hagar, die genau das wahrnimmt. Ey, ich bin gesehen hier und ich werde wahrgenommen mit all dem, wie ich jetzt hier bin. Da habe ich dann doch wieder ein kleines Herz auf für was alles Schönes drinsteckt in so biblischen Texten. Ne? Also genau, also dass genau sie das sagen kann. Ja, ich bin gesehen und zwar von Gott. Bei allem, was ich jetzt hier irgendwie an erfahre irgendwie in diesem System, in dem ich irgendwie mit Sarah und Abraham bin, Gott sieht mich ganz wie ich bin hier.
Ja. Ja, und damit ja auch irgendwie für so viele Unterdrückte und so viele Stimmen, die nicht irgendwie auch im Fokus stehen, auch steht. Und da, wenn wir uns auch also so diese Welt und dieses Weltgeschehen irgendwie anschauen, da wissen wir ja, dass einige Geschichten sehr viel mehr auch stattfinden und sehr viel aber auch einfach vergessen wird. Also so, wenn wir uns jetzt gucken, worauf wir medial wem wir medial Interesse und auch Empathie schenken und wem nicht. Und aber da trotzdem so eine Zusicherung steht, dass das gesehen wird. Und gleichzeitig halt ich es auch schwierig finde, von so einem Gott auszugehen, die alles sieht, aber auch irgendwie geschehen lässt. Also so, und das schwingt ja auch, also das schwingt ja eben im Namen Ismael, in diesem Ausspruch von Hagar ja irgendwie mit, so ja, bist zwar ein Gott, die hört, die sieht, aber gleichzeitig muss sie wieder zurückgehen, so. Und sie ist in dieser Wüstensituation und hat sich irgendwie selbst ermächtigt und sagt so, ja, ich halte es nicht mehr aus, ich muss da jetzt gehen. Und sagt aber im Akt des Sehens, aber du musst halt zurückgehen in deine, ja, in deine Schwere und deine, ja, kann man nicht anders sagen, beschissene Lage. So. Und das ist
sau schwer auszuhalten, oder? Also
Ja. Und das steht da gleichzeitig. Und das ist
genau. Und es ist ja auch die Erfahrung, die wir machen in dieser Welt, oder? Also, dass wir uns immer und immer und immer wieder, und wir sind wahrlich nicht die Ersten, die darüber nachdenken, und sie sagen, ey, wieso passiert das? Wieso tut Gott nichts anderes? Das ist ja eine Frage, auf die wir keine Antwort kriegen, die immer weiter uns begleiten wird. Und auch darin eben diese Gleichzeitigkeit, wie du gesagt hast. Und auch was so schwer darin auszuhalten ist, auch in dieser biblischen Geschichte, dass sie wirklich zurückgeschickt wird. Aber ja, auf eine Art deckt es menschliche Erfahrung ab in dieser Welt und auch irgendwie unser Ringen mit dem, was in der Welt passiert. Und um da irgendwie diesen Bogen zu schlagen zu einem Gottesdienst, der vielleicht jetzt nochmal gestaltet werden kann zu dem Thema am Ende des Kirchenjahres ist es ja genau das. Also wir tragen so vieles vor Gott, was uns irgendwie beschäftigt, beschwert, unaushaltbar erscheint in dieser Welt, im großen politischen Kontext, immer wieder auch im Individuellen, was irgendwie Menschen zerreißt. Wir wünschten so sehr, es würde was anderes passieren und trotzdem da rein auch einfach diese Zusage sprechen zu lassen, ja, Gott sieht. Und sehen ist für mich auf eine Art eben ganz stark auch so dieses Bezeugen. Also ich nehme das wahr in all dem, in der Komplexität, die da irgendwie dazugehört. Und Gott hält das aus mit uns in diesem, Gott nimmt die menschlichen Konflikte, Schwachheit, wie auch immer, irgendwie wahr. Das wäre für mich was in so einem Gottesdienst irgendwie einfach gehalten werden kann. Also durch diesen Zuspruch oder durch Hagars Benennung, du bist ein Gott, die mich sieht. So.
Ja, voll. Also so und gerade dieses halt irgendwie diese Gleichzeitigkeiten, die wir haben und die, glaube ich, auch immer mehr und auch je mehr wir wissen auch über diese Welt, das aushalten zu können und in sich vereinen zu können. Und dafür finde ich eben auch biblische Texte so unglaublich schön, weil es werden Gleichzeitigkeiten und also so ja und auch Dinge aufgemacht, die vermeintlich komplett entgegenstehen. Aber es gibt eben Raum dafür. Und das auszuhalten und das müssen wir irgendwie schaffen und lernen, weil es nun mal so ist, ja.
Und all das, was wir wissen und wie du aber vorhin auch gesagt hast mit der medialen Aufmerksamkeit, was manches wissen wir und bei manchem schauen wir hin und wir wissen auch vieles, wo wir nicht mehr hinschauen und ganz viel wissen wir auch nicht, was passiert oder sehen es nicht in dieser Welt und da rein auch all das quasi in Gottes Blick zu stellen und darauf zu vertrauen, dass Gott diese Dinge sieht. Und all diese Menschen sieht, die in unserer Wahrnehmung vielleicht wieder aus dem Blick geraten oder so.
Genau, ja. Und das finde ich, ist genau das, was uns die Geschichte von Hagar und dieser Ausspruch auch irgendwie lehrt.
Amen.
Amen.
Wir haben richtig viel erzählt und vielen Dank für alles, was du mitgebracht hast von Wilder Gaffney und den Womanist Midrash. Das war sehr schön, da den Input von dir zu bekommen. Ich hoffe, ihr da draußen habt neue Inspirationen, vielleicht neue Ideen zur Figur der Hagar und ihrem Kontext mitnehmen können, aufnehmen können. Vielleicht habt ihr Lust, noch was draus zu machen zum Ende dieses Kirchenjahres. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und vielen Dank, Nathalie, dass du wieder mit dabei warst.
Ja, danke, dass ich wieder hier sein durfte und über eben Hagar erzählen durfte.
Macht's gut, bis bald.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.